Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute spreche ich mit Dan Brazier oder Brazier und ich möchte mehr über ihn erfahren, wissen, wo er herkommt, wo er heute steht und was er noch alles in der Zukunft so vorhat. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Vor Dan habe ich den allerhöchsten Respekt. Einerseits vor dem, was er als Unternehmer geschafft hat und andererseits, dass er heute als Non-Native Speaker auf Deutsch in den Podcast kommt. Ich kenne nur wenige Engländer, die so fließend wie Dan Deutsch sprechen. Das liegt sicherlich auch daran, dass Dan von 1996 bis 2000 in Sheffield, und das ist bei Manchester, International Business mit Deutsch als Vertiefung studiert hat. Obschon er Sprachaufenthalte in Bochum und Hannover hatte, hat ihn das nicht genügend abgeschreckt, um weiterhin an Deutschwort dran zu bleiben. Nach einem aufregenden Jahr in Kanada ist er 2002 durch eine Rectorec-Firma zu Progressive in London gekommen. Und natürlich hat er dort am deutschen Desk gearbeitet und Karriere gemacht. In 2009 ist er dann nach Deutschland gekommen und hat im Life Science gestartet. Sein Vertriebsgebiet war die Schweiz und damit war er direkte Konkurrenz von mir, als ich Head of Life Sciences bei Hays in der Schweiz war. Wir haben uns so ziemlich zur gleichen Zeit selbstständig gemacht. Er zusammen mit Tobi in 2011 Hypo Executive gegründet und ich Earthstream. Fun Fact ist, dass wir sogar im gleichen Regus Büro in der Landsberger Straße waren. Heutzutage ist Hypo eine super erfolgreiche Ärztevermittlung. Mit der Darkside haben Tobi und Dan einen Business Accelerator gegründet, der unterschiedliche Staffing-Firmen in Startup und bei der Skalierung unterstützt. Über Dan wird gesagt, dass er ein englischer Gentleman ist, der nie böse werden kann. Für mich steht Dan für einen ethischen und nachhaltigen Weg, eine Staffing-Firma aufzubauen und zu leiten. Auch deshalb bin ich froh, dass du und ihr ABSCO Deutschland Mitglied seid. Herzlich willkommen, Dan, zu Recruitment on the Road.
Dankeschön.
Dann, Dan, ich habe ganz viele Fragen für dich im Gepäck. Wollen wir starten?
Ja, los geht's.
Denn ich habe es ja gerade schon vorgestellt, 2002 Rectorec in einem Jahr, von dem die meisten Zuhörenden wahrscheinlich gar nicht wussten, was Recruitment bedeutet. Erzähl doch mal, wie du in Staffing gekommen bist.
Ja, sehr gern. An sich wie die meisten in Staffing, ich wollte tatsächlich nicht in Staffing arbeiten.
Ja.
Bei mir war es so, nach meinem Studium, ich bin erstmal im Ausland gegangen, ja, wie viele von meinem Jahrgang und wusste an sich erstmal nicht, was ich machen wollte. Auch, ja, deswegen, warum ich im Ausland gegangen bin, nach Kanada für ein Jahr. Und als ich zurückkam, war ich an sich sicher, zumindest das, was ich nicht machen wollte. Und das war zwei Sachen. Ich wollte nicht nach London gehen, weil ich komme an sich aus der Region Birmingham, wo meine ganze Familie und Freunde sind. Und ich wollte nicht in Vertrieb arbeiten, weil ich habe studiert. Und man geht nicht studieren an der Uni für 4 Jahre, um in Vertrieb zu landen. Aber 2002 war Rezession in Großbritannien. Die Jobs für Absolventen waren nicht vorhanden. Und am Ende des Tages, ich hatte ein Jobangebot von Progressive in London. Und ich habe es angenommen, weil ich hatte keine andere Option.
Wusstest du, was Progressive macht oder war das eher so?
Ja, nee, ich wusste, was die machen und was meine Tätigkeit da sein wird an sich. Recruitment für den deutschen Markt von London aus erstmal. Und ich hatte schon Kontakt mit Vermittlungsfirmen gehabt als Student. Und die, ja, in Großbritannien, jeder kennt die Branche, ganz andere Sichtbarkeit. Aber ja, wie gesagt, keine andere Option und habe gesagt, okay, dann ich starte mal durch.
Ja.
Und so bin ich gestartet.
Hammer.
Und habe festgestellt an sich, dass es taugt mir, es passt zu mir.
Doch Vertriebler.
Genau, doch Vertriebler. und ja, mit dem Erfolg und bei einer ganz, ganz guten Firma habe ich ja eine Chance gesehen und habe Vollgas gegeben und ja, insgesamt war ich dann fast 10 Jahre bei Progressive S3,
ja,
bevor die Selbstständigkeit.
Genau. Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, da muss ich dich unbedingt fragen, ist eigentlich nicht in meinem Standard-Fragenset, aber du hast gerade schon gesagt, Wertschöpfung oder Wertschätzung gegenüber Recruitment oder Staffing oder wie die Bevölkerung das wahrnimmt, Wie ist das in UK und wie ist es in Deutschland? Was sind die Unterschiede?
Erstmal ist es Sichtbarkeit. Einfach Agenturen sind überall.
Ja.
So, ich glaube, Amerika hat die meisten oder macht den meisten Umsatz in Amerika mit Personalagenturen. Dann ist es Japan, dann ist es Großbritannien. So an sich, auf der High Street gibt's Vermittlungsfirmen überall. So sehr viel Zeitarbeit, aber letztendlich, die Branche ist sehr, sehr etabliert.
Ja.
Und auch damals bei der Uni waren die Agenturen sehr, sehr aktiv, um einfach Kontakt mit Studenten aufzunehmen, um dann später, ja, wenn man fertig ist mit dem Studium, dass man die weitervermitteln kann.
Ja.
Aber ja, der Ruf in England damals war, ja, Vertrieb ist nicht überall so, sagen wir, hoch gesehen. Und bei mir ist es so, ich hatte einfach das nie betrachtet als ein Beruf. Und auch dann, warum ich mich entschieden habe, zu studieren. Aber dann später, weil ich ein Business gehen wollte an sich, was ich beruflich dann gemacht habe in der Personalvermittlung, alle die Aspekte von meiner Studium und die ganze oder die sehr hohe Kommunikation, das erforderlich ist in der Personalvermittlung, Personalberatung, ja, hatte ich und ich konnte mich voll und ganz in den Beruf reinbringen.
Ja.
Aber ja, in Deutschland, als ich ankam, es war tatsächlich erst 2004, als ich nach Deutschland kam, mit S3 nach 2 Jahren in London. Ja, die Branche war sehr unentwickelt und das war, sagen wir, der Start von dieser Zeit, wo viele britische und amerikanische Unternehmen nach Europa kommen wollten.
Ja.
Das war auch eine interessante Phase, vor allem weil die traditionelle deutsche Agenturen mussten dann mit dieser neuen Konkurrenz von Over the Pond gegenkämpfen. Und ja, viele haben das nicht gemocht, dass wir hier waren.
Jetzt mach mal schwarz-weiß zeichnen. Was zeichnet eine deutsche, wie du gerade gesagt hast, Agentur aus und was zeichnet ein Engländer aus? Stärken als auch Schwächen.
Ja, so, damals, oder wir reden über die Zeit von 2004, 2005. Ich war Mitte 20 und die meisten auf dem Markt waren wahrscheinlich so alt wie ich jetzt. Ja, ich werde Montag 47. Und in Deutschland ging sehr viel um Bestandskunden einfach langfristig zu betreuen. Und ich würde sagen,
die, eher. Die Industrie noch in den Babyschuhen war, Bestandskunden betreuen.
Ich würde sagen, klassische 9-to-5.
Ja.
Ja, und dann die Briten sind rübergekommen mit einer schon mehr aggressiver Sales-Mentalität. Und in England, das ist kein 9-to-5. Und es geht sehr, sehr, an sich die ganze Business Development und die Sales-Strategien waren ganz, ganz anders als, was in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, waren einfach nicht so bekannt,
ja,
oder diese Art und Weisen. Und an sich, da wir relativ schnell Marktsegment gewonnen haben, war es klar, okay, es geht auch anders und letztendlich ist es der Kunde relativ egal. Hauptsache kompetente Dienstleistung, möglichst schnell.
Mhm.
Und das konnten wir beweisen. Und auch eine sehr interessante Phase für mich, wenn ich rückblickend auf die fast 20 Jahre in Deutschland, dass ich insgesamt aufgesammelt habe.
Ja, ja, spannend. Und in den 20 Jahren deiner Deutschlandzeit, was war das High und das Lowlight? Ja. Das war
der Highlight. Ja, nee, an sich, ich habe, für mich persönlich, ich habe, sagen wir, mein als Personalberater mein Career hier gemacht. Ja, also Deutschland hat mir sehr viel angeboten. Es war an sich, die Life Science Markt hat mir in dieser Zeit viele Chancen gegeben, erfolgreich zu sein. Und letztendlich, ich habe extrem viele tolle deutsche Kolleginnen und Kollegen über die Jahre gehabt, wo wir mega Teams aufbauen könnten.
Mhm.
Es war an sich eine sehr gute Zusammenarbeit. Ja, mein Highlight als Recruiter, ja, like wie jeder Recruiter, ist einfach der Beste zu sein. Und
warst du denn der Beste?
War öfters der Beste. Nee, ich glaube, so vier Jahre in Folge bei Progressive, so
nice.
Top Biller Perm oder im Festanstellungsbereich und einmal S3 global. Top Bill in 2005. Das war natürlich der Highlight als Recruiter.
Ja.
Und dann später, als ich Teams aufgebaut habe und die Life Sciences Bereich weiter aufgebaut habe. Andere Erfolge waren mir sehr, sehr wichtig. Und seit wir die Hypo gegründet haben in 2011, freue mich natürlich, dass wir da in diesem Segment eine Norm für uns machen konnten und dass wir ja viele tolle Kolleginnen und Kollegen entwickeln können, die heutzutage ja das Unterschied macht bei uns, ja. Meiner Meinung nach. So, man kann relativ schnell Leute Vertriebe beibringen, aber High-Level-Beratung, da brauchst du Leute, die lang dabei sind und den Markt wirklich gut auskennt.
Ja, genau. Und jetzt hast du uns beinahe das Lowlight unterschlagen.
Ja, der Lowlight ist wahrscheinlich, als ich kurz vor die Finanzkrise entschieden habe, Deutschland zu verlassen. 2008. Ich habe von meiner Freundin getrennt und dachte, es ist Zeit für eine Änderung und wollte eigentlich nach Dubai gehen. So, ich war an sich auf dem Weg nach Dubai für S3. Die Geschichte ist, dass meine ganzen Sachen in München sind abgeholt worden, in einen Container gepackt, auf ein Schiff gesetzt und dieses Schiff war auf dem Weg nach Dubai. Mhm. Und dann kam die Finanzkrise und dann war das ganze Projekt auf Eis gelegt. So an sich, ich war nicht in Deutschland angestellt. Ich hatte nichts in Deutschland. Alles war auf einem Container auf dem Weg nach Dubai. Dubai-Projekt gab es nicht mehr und ich wusste eigentlich nicht, was ich machen soll. So, habe das Vernünftigste gemacht. Ich habe eine kurze Auszeit gemacht oder genommen für 3 Monate und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und habe dann erneut gestartet, diesmal für die Schweizer Markt.
Ja, da
für Progressive. Das, Schweizer das war, das ist
spannend.
Genau.
Das wusste ich nicht.
Aber sonst, nee, also ich kein wirklicher so. Low Points in meiner Zeit in Deutschland. Habe meine Frau hier kennengelernt und von daher
das Beste.
Hat mir alles gegeben.
Super. Und jetzt warst du 3-mal hier Top-Vertriebler, 1-mal da Top-Vertriebler. Ich habe eine Gemeinsamkeit in dem Podcast, sehe ich immer, dass die Leute, die Top-Vertriebler waren, immer sehr viel Zeit investiert haben. War das bei dir auch so oder hast du dann in Deutschland relativ schnell auf 9-to-5 umgeschwenkt?
Nee, ich habe natürlich deutlich zu viel gearbeitet und ja, habe selber einen Burnout gehabt.
Hast du gehabt?
Yep. Aber ja, es ist so, wenn man 10 bis 12 Stunden Montag bis Freitag arbeitet, man arbeitet durch die Mittagspause. Wie es war damals, man ist 2-3 Mal der Woche abends unterwegs mit den Kollegen.
Klar.
Samstag quasi chillen. Und Sonntag war ich in der Regel im Büro und habe mein ganzes Admin gemacht und meinen Plan gemacht für die nächste Woche. So 3-4 Stunden sonntags war bei mir auch normal. Ja. Aber ja, wenn man, bei mir war so, ich hatte ja viele Kunden, die von mir, sagen wir, kaufen wollten. Ja. Und ich war voll drin und ich habe das gerne gemacht. Der Trick ist immer, ja, wann stoppt man? Und das ist bei manchen Leuten, ich inklusive, manchmal schwierig.
Ja.
Wenn du quasi im Flow bist, in the Zone, du willst nicht aufhören.
Kenn ich. Willst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Oder ist es zu privat?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Es war,
wann war das?
Ich habe schon es war 2007, 2008. Es war auch, wo ich erwähnt habe, dass ich von meiner Freundin getrennt habe und dann entschieden habe, Deutschland zu verlassen und nach Dubai zu gehen, quasi einen Neustart. Aber ja, ich habe einfach absolut Vollgas gegeben, habe alles, sag mal, als Recruiter erreicht, was ich wollte. Das war für mich ein bisschen der Turning Point mit den 3 Monate, wo ich an sich Abstand hatten und ein kleines Sabbatical. Da war es für mich klar, okay, die nächste Phase ist nicht mehr als Recruiter,
ja
oder Management von einem Team in einen großen Konzern. Ich wollte das auf eine andere Art und Weise machen und das hat mir dazu, den Gedankenstoß gegeben, okay, ich muss eigentlich mein eigenes Ding machen.
Das war der erste Schritt zur Selbstständigkeit.
Genau, so war es.
Spannend. Da sagt man immer, aus jeder schlechten Sache entsteht was Gutes, gell? Das ist da auch definitiv.
Ja, jeder muss Zeit nehmen, um zu reflektieren. Und das habe ich ja damals nicht gemacht. War einfach in meinem Tunnel und geradeaus. Aber die Entscheidung damals mit Tobi in die Selbstständigkeit zu gehen, war letztendlich, weil ja, wir hatten beide gute Karriere gemacht, aber im Konzern mit den ganzen unterschiedlichen Karrierstufen, die es gibt, du erfährst, dass du letztendlich nicht mehr Entscheidungsfreiheit bekommst.
Ja.
Du kriegst mehr Verantwortung. mehr Geld, mehr zu tun, aber letztendlich, du kannst nicht frei entscheiden. Und das war für uns sehr frustrierend damals, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und ja, bin sehr dankbar, dass wir lang darüber gesprochen haben, unsere Pläne gemacht und letztendlich für die erste Vermittlung entschieden, weil ja, wir hätten an sich entweder die Life Sciences weitergemacht, das ich vorher gemacht hat. Tobi hat IT und Engineering gemacht, aber wir haben alles hinterlassen und sind ins Neuland gegangen.
Den harten Weg gegangen.
Den harten Weg, genau. Wir haben gebootstrapped. Wir sind in einen anderen Markt gegangen, wo keiner von uns Erfahrung hatte.
Ja.
Und haben einfach gesagt, okay, wir sind an sich, wir sind geil, wir schaffen das. Und frisch verheiratet, Kind auf dem Weg, Hauskredit, waren wir beide unter mega viel, oder mega, mega motiviert, nicht zu scheitern. Und,
eigentlich das Recipe for the next Burnout, oder?
Genau, genau. Aber ja, da haben wir wieder, ja, nee, es hilft an sich, also fokussieren.
Ja.
Und das hat auf jeden Fall super funktioniert und es gab keinen Plan B. Bei Plan B, mit einem Plan B im Hinterkopf, gibst du in der Regel nicht 100%.
Ja, ne, natürlich. Ja, macht schon Vorteil, wenn man ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht und abliefern muss. Und wie hast du es da immer geschafft, vor allen Dingen dann Selbstständigkeit, immer Beruf, Familie und Gesundheit, diese magischen drei Pillars auszubalancieren? Oder gab es klare Prioritäten für dich über die Jahre und wie hat sich das verändert?
Seit Gründung in 2011, es war an sich, 2011 war die große Änderung in mein Leben, wo ja, die Entscheidung kam, in die Selbstständigkeit zu gehen, Familie zu starten, heiraten, Haus kaufen, das Ganze drum und dran. So, es war quasi eine neue Etappe in mein Leben und es war mir klar, okay, viele Sachen werde ich dann nicht machen können. Ne? Ich habe mein Motorrad verkauft, ich habe gewisse Hobbys aufgegeben und also der Fokus war ganz klar, ich werde Vater, das heißt, da muss ich Zeit haben für meine Familie und ich muss mit Tobi eine Firma aufbauen. Aber an sich, die waren die zwei Themen, auf dem ich und Tobi darauf fokussiert haben, an sich für mindestens 10 Jahren. So nebenbei gab es nichts.
Gab es eine Priorisierung im Zweifelsfall? Familie oder Beruf?
Ja. Am Anfang, ich muss sagen, es war Beruf, ja, weil wir mussten an sich erstmal Proof of Concept hinkriegen, erstmal anfangen Geld zu verdienen und danach war es ja klar, dass ich muss da für die Familie sein, aber wir hatten an sich zu Hause nie große Probleme, deswegen kam auch die zweite Kind relativ schnell nach dem ersten und haben das sehr, sehr gut gemanagt.
Ja.
Aber es war für mich immer an sich, ja, wenn die Kids schlafen sind, dann ja, Laptop hochladen und weitermachen.
Ja.
Genau. Ja, an sich einen Film aufzubauen ist keine leichte Sache.
Nein.
So von daher, du gibst dein alles.
Ja, genau. Ja, und dieses habe ich jetzt mit vielen Podcast-Gästen schon gehört, dass es diese Vermischung von Beruf und Privatleben eigentlich ganz normal ist. Also das ist
ja, ich sehe das aus meinem Leben.
Ja,
genau. Es ist auch ein bisschen diese Einstellung, für mich in der Arbeit zu gehen, ist es nie Arbeit. Ich gehe in die Hypo rein.
Ja.
Und ja, wenn man mit anderen, also ja, Business Owners spreche oder Entrepreneurs, es ist ein Teil deren Lebens, genauso wie die Familie. Also an sich, es mischt sich natürlich in so einem angestellten Verhältnis oft, ja, man trennt das deutlich mehr.
Ja.
Aber wenn du absolut leidenschaftlich etwas machst und du machst es für die richtigen Gründe, dann an sich, es fühlt sich nicht wie Arbeit. Und das ist an sich, was ich, genau, und ja, wir hatten viele Jahre, wo es an sich, es fühlte sich nicht wie Arbeit. Aber ja, gibt es immer diese Phasen, wo man merkt, okay, also ja, es ist tatsächlich eine harte Arbeit. Ja, du bist ein Geschäftsführer, du musst Entscheidungen treffen. Und ja, es ist nicht immer leicht. Aber du nimmst das zusammen mit allen anderen Problemen, die im Leben hochkommen.
Ja.
Es ist einfach, ja, komplette Mischung und du weißt nicht, was jeden Tag hochkommen wird. Der Job ist einfach dafür, vorbereitet zu sein und schnell Lösungen zu finden.
Ja, dann wünsche ich dir noch viele Jahre, wo du es nicht als Job oder Beruf wahrnimmst, sondern als dein Freizeithobby quasi oder dein berufliches Hobby. Jetzt habt ihr ja neben Hypo habt ihr auch The Dark Side gegründet und skaliert. Genau. Erzählt doch da vielleicht nochmal dafür und vor allen Dingen, was hat euch da angetrieben? Weil es gibt so ein Konzept sehr wenig in Deutschland, darüber möchte ich auf jeden Fall mit dir sprechen.
Ja klar, ja, wie bei sehr vielen Personalvermittlungen, wir haben das, sagen wir, das Sales-Team gut aufgebaut. Ja, I mean, du kennst die Statistik besser als ich, aber die Mehrzahl von Personalvermittlungen in Deutschland sind weniger als 10 Mitarbeiter. Ja. Ja. Für uns die erste Herausforderung war natürlich Proof of Concept, dass wir kontinuierlich Umsatz generieren und wir weiter wachsen mit Mitarbeitern. Und dann die nächste Phase war, okay, Tobi und ich müssen von die Recruiting-Tätigkeiten zurücktreten, sodass wir komplett auf das Team und der weiter Business-Aufbau konzentrieren können. Das ging auch sehr, sehr gut bis, sagen wir mal, 18 Mitarbeiter. Und dann haben wir festgestellt, okay, ein Team zu leiten und alles drum und dran, du brauchst einfach deutlich mehr Ressourcen. Ja, du hast die Zeit nicht und du hast auch irgendwann nicht die Kompetenzen, klar, alles auf einer hohen Ebene zu machen. So, dann hat es angefangen, im IT aufzubauen, in HR, in Marketing und so weiter. Und aber dann war für uns, wir hatten damals die Leute bei der Hypo angestellt, aber wir haben 2018, glaube ich, oder 17, habe es vergessen genau, aber die Entscheidung getroffen, dass der Hypo soll an sich nicht weiter wachsen. Wir haben quasi die Teamgröße erreicht und die Profitabilität, wo wir gesagt haben, okay, das passt. Und wir haben keinen Investor, wir haben keine Schulden, hatten wir von Anfang an nicht gehabt an sich. So, warum weiter wachsen? Ja, einfach noch mehr Leute einzustellen, müssen wir an die Struktur deutlich arbeiten und an sich, wir sind happy, wie wir sind, aber wir wollten an sich schon weiter vorankommen und dann kam die Idee einfach, weitere Personalvermittlungen zu gründen und dafür natürlich braucht man auf der einen Seite Geschäftsführer, Vertriebler für die Sales, aber was braucht man, wenn du eine Firma gründest?
Backoffice. Genau. Die dunkle Seite.
Genau, die dunkle Seite und das quasi kam dann zusammen, wo wir, glaube ich, 3 oder 4 Mitarbeiter hatten bei der Hypo, alle im Backoffice und gab es dann einfach ja, der Gedanke, okay, das in ein separates Unternehmen oder die in ein separates Unternehmen einzusetzen und das weiter aufzubauen, sodass, wenn wir weitere Firmen gründen, dass an sich die quasi eine komplette Backoffice-Dienstleistung zur Verfügung haben.
Ja, spannendes Thema.
Dass der Geschäftsführer an sich einfach oder die Sales-Mannschaft 100% auf dem Sales konzentrieren können. Sodass man an sich das skalieren kann deutlich schneller, als wenn man das macht, wie wir das machen mussten.
Ja, klar,
letztendlich.
Wo man alles macht.
Genau. Und so The Dark Side inzwischen, ich glaube, wir sind 16 Mitarbeiter bei The Dark Side. Wir haben 2 in HR, 4 in IT, 3 in Marketing. Wir haben einen Vollzeit-Sales-Trainer, das absolut hervorragend ist. Natürlich so die Admin-Team und die unterstützen insgesamt 5 Brands in die Gruppe aktuell.
Sag dir nochmal die 5, damit die anderen 4, damit wir sie alle mal erwähnt haben.
So, wir haben die Invineons in Frankfurt, ja, vermitteln Anwälte. Wir haben die Techpunks in Berlin, vermitteln in Software-Development-Bereich. Ja. Wir haben die Rock Solids in München, 2 Kollegen, die damals bei der Hypo gearbeitet haben, vermitteln in die Baubranche. In Stuttgart gibt es die 47 Matchmakers
HR.
Im HR-Bereich und wir haben relativ neu die Vertriebslegenden in Frankfurt. Ganz kleines Startup aktuell, aber ja, Vertriebsstellen.
Ja.
An sich primär im Software, bei Softwareunternehmen, so SaaS-Bereich.
Ah, okay.
Aber das reicht erstmal, weil man sieht da draußen, Wirtschaftslage in Deutschland könnte besser sein.
Ja, definitiv.
Aber es gibt einen Autospruch, dass dann sich die beste Zeit, eine Firma zu gründen, ist in der Krise. Also von daher, es ist, finde ich, an sich weiterhin eine gute Zeit, eine Strategie für Firmen zu entwickeln und zu gründen. Und bin gespannt auf den nächsten Jahren, auf jeden Fall.
Jetzt seid ihr 15 auf der Dark Side. Wie viel seid ihr auf der Bright Side?
Ganz genau weiß ich nicht, aber wir sind insgesamt in der Gruppe 75 okay. Köpfe. Ja, also, aber natürlich bei den unterschiedlichen Brands. Es ist nicht nur Vollzeit Festangestellte im Sales-Bereich, wir haben auch Werkstudenten. Bei der Hypo, wir haben auch inzwischen 4 Auszubildende, da wir ein Ausbildungsbetrieb sind für die Personaldienstleistungskaufmann, Kauffrau. Ja. So ein paar andere Positionen
Hypo
haben wir auch.
Hypo steht für High Potential und nicht für Nilfeld, gell?
Genau, ein P. So, High Potential Executive. Damals, wir wussten oder wir haben gehofft natürlich, dass wir in die erste Vermittlung erfolgreich werden, aber Plan B war, falls nicht, wir brauchen eine Firmenname, dass wir für einen anderen Bereich nutzen können.
Ja.
Aber ja, Hypo steht für High Potentials, kommt aus die Human Resources. Klar. Und ja, letztendlich, wir versuchen für unsere Kunden die richtigen High Potentials zu finden.
Das, glaube ich, macht ihr ganz gut, wenn man den Wachstumspfad als Argumentation da.
Ja, nee, danke. Ja, das haben wir in vielen Bereichen super gemacht. Wir haben von Anfang an einen sehr, sehr hohen Wert gelegt auf Datenbank und Daten. Mhm. Das war eine der Sachen damals bei S3, wo man gesehen hat, okay, man muss kompensieren mit Sales Skills, weil die ganze Datenbank einfach Schrott war.
Ja.
Und bei der Gründung, wir haben die ersten 3 Monate nur mit an der Datenbank-Konzept gearbeitet. So wir arbeiten mit extrem guten Daten, wir automatisieren extrem viel. Und unser Ansatz war an sich, wir müssen den Job von dem Personalberater einfach so einfach wie möglich machen. Weil der Job meiner Meinung nach ist intensiver und vielfältiger als vor 20 Jahren, als ich angefangen habe. Als ich angefangen habe, es gab an sich eine rudimentäre Datenbank. Es war die Phase, wo die Jobportale erstmal wirklich angefangen haben. Ja. Ne? So Monster und Jobpilot damals. Stepstone kam danach. Aber so Xing oder OpenBC damals, LinkedIn, die waren noch nicht Tools. Oder die waren nicht, ja.
Du bist sicherlich einer, der noch CVs per Post erhalten hat, oder?
Zum Teil, ja.
Früher war das ja der Intake Nummer One. Ja, da musste man ja erstmal die Post aufmachen, um CVs zu bekommen, um die dann rauszuvermarkten. Oder dann auch wiederum zu strippen, wo die überhaupt schon
gearbeitet haben. CV-Stripping ist eine Kunst an sich, genau. Ja. Naja, sicher, es war eine ganz gute Schule damals. Das ist eine
Kunst, machen nicht mehr viele heutzutage.
Der Job ist schon anders als vorher. Vor allem, wenn du schaust, okay, die 8 Stunden von einem Recruiter am Tag, wo geht diese 8 Stunden hin? Und damals war an sich der Mehrzahl von diesen Stunden war in reiner Telefonie. Ja, so Admin war outside Key Sales Time. Und die Kommunikation übers Telefon war das Elementar. Genau. Ja. E-Mail hat über die Jahre immer mehr Wichtigkeit gewonnen.
Ja.
Und dann diese ganze neue Sourcing Tools. Aber ich finde an sich für Bewerber ist es nicht einfacher als vorher. Ja, so damals. Als ich angefangen hatte, okay, man hat 2 Optionen. Zeitung anschauen, Print, Zeitschrift, ja, so Printmedien oder diese neue Online-Stellenbörse, ja. Oder so an sich, das ist, wo man neue Kandidaten gewonnen hat, wenn man nicht in der klassischen Headhunting gewesen war. Aber an sich, es gab da so eine gewisse Marktübersicht über diese Medien, aber sonst, du hast über deine eigene Netzwerk Jobs gefunden. Und heutzutage sind die Quellen viel vielfältiger und es ist ein bisschen so Information Overload, finde ich.
Wer die Qual hat, hat die Wahl.
Ja, genau. So Bewerber haben das nicht einfacher, meiner Meinung nach. Ein Personalberater sind mit vielen Sachen beschäftigt, dass denen an sich von der Kern des Jobs und das ist an sich
telefonieren.
Beziehungen aufbauen.
Mehr den Hörer ab.
Genau.
Don't assume.
Never assume. So ist es.
Sehr gut. Wie geht es denn bei euch, bei der Hypo, mit dem Thema New Generation und der neuen Generation um und New Work?
Ja, wir gehen sehr stark rein, weil auf der einen Seite, wir haben Auszubildende. Das heißt, wir haben sehr junge Leute, die zum Glück für eine Karriere in die Personalbranche entschieden haben, über die Ausbildung. Und natürlich, wir haben über die Jahre viele Berufsanfänger eingestellt und auftrainiert. Ja, ich glaube, für uns der Key ist, eine Mannschaft zu haben mit vielen unterschiedlichen Altersgruppen. Ja, also ich glaube, so die älteste Mitarbeiter und Mitarbeiterin bei uns ist 50 und auf der anderen Ende der Skala haben wir 18. So, wir haben eine schöne Mischung und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die junge Generation, weil die müssen auch sehen, wie arbeiten andere Menschen von anderen Generationen. Wir verstehen alle, was die junge Generation gerne hätte. Es ist in vielen Bereichen meiner Meinung nach so ein bisschen utopisch, was die sich wünschen, vor allem in Vertrieb. Ja. Aber wir reden mit denen über alle Themen und schauen, dass wir so flexibel sein wie möglich. Ja. Weil das ist sehr hoch auf die Liste bei denen, ist einfach Flexibilität vom Arbeitgeber.
Ja. Dann die letzte Frage zu deiner Firma. Wenn ich jetzt in deiner Firma arbeite, sage ich, ich möchte Top-Vertriebler werden. Was sagst du der Person? Was würdest du mir sagen? Was ist dein Rat?
Wenn die bei uns Top-Person sein möchten.
Ich möchte auf der Liste Nummer 1 stehen.
Du musst eine Branchenexperte werden und du musst eine Netzwerk- und Beziehungsmaschine werden. Weil letztendlich, wenn man in einer Nische arbeitet, du musst möglichst schnell einen Ruf aufbauen, wo die Leute auf dich kommen und nicht umgekehrt.
Sagst du auch diese berühmte 1000-Stunden-Regel? Man wird ein Experte, wenn man was 1000 Stunden gemacht hat und dass man selbst die Wahl hat, wie schnell man diese 1000 Stunden
macht. Es gibt viele Wahrheiten in dieser Geschichte, genauso wie zum Beispiel die 7 Points of Contact. Ja, ne? Du musst 7-mal mit jemandem gesprochen haben, bevor die Person weißt, wer bist du, von wem und um was geht's. Aber ja, du musst einfach intensiv. Aber
worauf ich hinaus will, denn du weißt, das sagst du, wenn du Top-Biller werden willst, komm um 7 und geh um 7 nach Hause oder würdest du das heutzutage nicht mehr sagen?
Nee, am Anfang. Es ist wahr. Ja, du musst es einstecken, wenn du top performen möchtest. Später, du kannst deinen 9-to-5 machen.
Ja. Nee, aber die ersten 2 Jahre, you need to go the hard yards.
Ja, genau.
Das Einzige, das wollte ich von dir wissen. Dann können wir weitergehen.
Sehr gut.
Vielen Dank. Ich möchte, dass die Staffing-Branche die Traumberufsbranche für die nächste Generation wird. Was müssen wir da auch tun? Oder sind wir schon da?
Nee, es ist noch nicht da. Es ist ein geiler Beruf. Es hat zu wenig Sichtbarkeit.
Ja.
Ich finde zum Beispiel die Ausbildung, die es inzwischen gibt, eine gute Start.
Ja. Das noch nicht, das
weil an sich, wir kriegen Bewerbungen von jungen Leuten, die sagen, ich möchte in diese Richtung ausbilden und Karriere machen.
Ja.
Aber letztendlich, und das müssen wir ganz ehrlich sein, der Beruf passt zu einem kleinen Anteil von der Bevölkerung. So, an sich, es geht um diesen Beruf wirklich attraktiv zu machen für das richtige Segment. Und für mich, es geht um Leute, die eine Karriere in Vertrieb oder eher Beratung sich wünschen, dass die Personalvermittlung, die Personalberatung da wirklich die Leute bekommt. Weil sehr viel sind in den letzten Jahrzehnten einfach in Richtung Vertrieb, Business to Business in Softwarebereich gegangen, meiner Meinung nach. Und wir müssen an sich, das ist attraktiver geworden aus unserer Branche. Und da müssen wir da lernen, was die Softwarefirmen gemacht haben und schauen, dass wir es ist einfach sexy to be in unserer Branche.
Was haben die geschafft, was wir nicht geschafft haben? Was müssen wir machen? Mehr Geld bezahlen, oder?
Schwierig, du schaust die Margen an von den Softwareunternehmen. Ja. Da können wir nicht mithalten. Außer unsere Kunden sind bereit, doppelt so viel zu zahlen für eine Vermittlung, aber da gehe ich nicht davon aus. Es wird schwierig, aber wir machen sehr viel natürlich mit der Teamkonstellation und Incentives wie damals. Aber ich glaube, der Fakt ist, die Maklertätigkeit ist anstrengender als der reine B2B. Und aber ich finde, wir müssen das irgendwie weitergeben, dass der Start ist als Recruiter, aber das ist der Start von vielen anderen Career-Wege. Also viele große Frage über die Jahre ist, was mache ich nach Recruitment?
Ja.
Oder nach meiner Recruitment-Consultant-Tätigkeit? Ja. Viele gehen in Richtung Training und Coaching.
Oder HR.
Oder HR, genau. Einige gehen in ganz andere Richtungen. Aber an sich, du hast eine Basis von Erfahrung, dass du in viele Berufe mit reinbringen kannst.
Ja, denke ich auch.
Aber ja, an sich, es geht sehr viel für mich um die Sichtbarkeit und da müssen wir auch als Branche schauen, dass wir deutlich qualitativer arbeiten. Es ist zu einfach Personalberater zu werden und eine schlechte Dienstleistung auf den Markt zu bringen, zu viele schwarze Schafe, und das schadet uns alle.
Ja. Letzte Frage zur Branche, denn bevor wir in die Schnellfragerunde wechseln. Über 20 Jahre, als du angefangen hast, hatten wir noch ganz andere Tools oder keine Tools. Was sind die Tools, die wir in 20 Jahren verwenden?
Okay, sehr, sehr interessante Frage. Wir werden sicherlich viel mehr technologische Tools nutzen als jetzt. Sicherlich, weil seit ich angefangen habe, das Sales-Element ist relativ gleich geblieben, ja, die Sales-Strategien, aber die Technologieanteil, die Tech-Stack, die wir haben, ganz, ganz anders. Und sicherlich in 20 Jahren ist es auf eine ganz andere Stufe als jetzt. Was allerdings bleiben wird, und ich glaube, vieles im Leben geht full circle. Und ich glaube, dieser klassische Communication und Networking Skills werden weiterhin der A&O sein, weil nicht jeder möchte über Online-Portale gefunden werden. So an sich, viele Leute sind offline.
Ja.
Die sind die High Potentials.
Ja, gebe ich dir recht.
Ja, aber letztendlich sicherlich viel KI. Und was
aber am Ende des Tages ist es vielleicht, schließt sich der Kreis in 20 Jahren wieder und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, und zwar beim Telefonieren.
Ich hoffe mal.
Ja, das Einzige, was wir dann noch richtig machen, ist das Telefonieren, weil ich war letztes Mal in meinem Vortrag zu KI und der Dozent hat gesagt, kriegst du jetzt hin, die KI schafft alles zu ersetzen, was uns schwerfällt, aber das nicht zu ersetzen, was uns leicht fällt. Ja, also Hausarbeiten zu ersetzen, ein Telefonat zu ersetzen, ist sehr leicht für uns. Das schafft die KI nicht. Aber das, was uns schwerfällt, 1000 Listen abzuarbeiten und so weiter, detailliert zu arbeiten, das kann die KI gut. Und ich hoffe, dass die Branche dadurch wieder mehr zurück zum Anfang kommt. Und zwar das, was wir können, menschliche Interaktion mit den Leuten telefonieren, sie abholen, Future Pacing, Recruitment-Prozesse gestalten, Kandidaten platzieren, Lebenslinien verändern.
Genau. Menschen kaufen von Menschen und an sich die Kommunikation dient dazu, dass man Beziehungen aufbauen kann.
Ja.
Und das wird sich nicht ändern.
Schöne Vision von der Recruitment-Branche und der Staffing-Branche. Eine Frage habe ich doch noch, obwohl ich gesagt habe, das war die letzte. Was ist dein schönster Upsco-Moment? Und dann gehen wir in die Schnellfragerunde.
Oh, der schönste Upsco-Moment. Die Charity-Event.
Der Charity-Event.
Ja. Ich war auf der ersten leider nicht, aber ich fand, der letzte war bombastisch.
War richtig.
Es hat mein Portemonnaie ein bisschen wehgetan, aber letztendlich, ich fand die Stimmung und die Bereitschaft von allen, die da involviert waren, einfach mega und mehr in die Richtung, bitte.
Good course, machen wir. Wird erledigt. Dan, bist du bereit für die Schnellfragerunde?
Ich versuch's, ja.
Die Schnellfragerunde erlaubt uns eine Einordnung von deinem Recruitment-Skillset. Ich stelle dir eine Frage, du antwortest mit Ja, Nein oder mit der vorgegebenen Antwortmöglichkeit. No Bullshit, keine Ausführung, keine Monologe.
Okay.
Ja? Frage Nummer 1. Work-Life oder Work-Life?
Work-Life.
Hat sich eher nach Work angehört, aber okay, ich lasse es durchgehen. Den besten Recruiting-Ratschlag, den du jemals bekommen hast in deiner Karriere?
Recruitment is a numbers game.
It's a numbers game, it is, truly. Für welche Vertragsart schlägt dein Herz? Contracting, Permanent oder Temp?
Permanent, through and through.
Contingent or Retained?
Contingent.
Nice. Klassisch Englisch.
Genau, yeah.
Warst du, ja gut, jemals Top-Biller in deiner Staffing-Firma? Haben wir schon ausgeführt, 4-mal?
Yes.
Ja. Warst du auch in Hypo mal Top-Biller?
Ja, so am Anfang, wir waren zu zweit. Und,
habt ihr euch gegenseitig den Pokal über...
Nee, aber inzwischen haben Kollegen und Kolleginnen, die deutlich, deutlich besser sind als ich damals am Start. Aber nee, ich freue mich für
dann
den.
Dann ergänze ich die Frage, was muss man bei euch bilden, um Top-Biller zu sein im Permanent Fee Income?
Über 1 Million.
Pro Jahr?
Ja.
Nice. Wie viel gibt's davon?
Wir haben 2 in der Mannschaft, die das... schon erreicht haben.
Die musst du mir mal vorstellen, weil ich kenne Leute, die mehr als 1 Million Permanent Fees gebildet haben, kenne ich 6, 7.
Die sind raw, genau. Ich habe das nicht geschafft. Rare. Mein Rekord war, glaube ich, 860.000.
Auch nice.
Mit 88 Vermittlungen. Aber Hut ab an die Ladies bei uns.
Hey, thumbs up, Gruß geht raus an der Stelle. Wir sagen den Namen nicht, sonst gehen die Rack-to-Rack total steil hier. Es bleibt ein wohlgehütetes Geheimnis, wer das ist. Die arbeiten übrigens gar nicht bei Hypo, sondern ganz woanders.
Längst weg.
Das war ganz früher. Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Extrem intrinsisch.
Bist du ein Hunter oder ein Farmer?
Hunter. An sich, ich bin beiden. Aber ich mag den Hunting mehr.
UK, Germany, Switzerland. What is the best?
Von der Recruiting-Seite oder?
Ja.
UK, weil es ist cutthroat und ja, alle die Trends, die wir hier in Deutschland erfahren, haben in der Regel in England angefangen.
Ja. Und es ist ja immer noch.
Es ist so, auch innovativ da.
Wenn es auch keiner hören will, ich sag's immer wieder. Die englischen Recruiter laufen den deutschen Recruiter im Contingent Permanent in 8 von 10 Fällen das Wasser ab. Ja.
Ja.
Ja, weil einfach klassische, so wie Simone Straub, Contingent lernt, ja, Fokus, Spezialgebiet, Kandidaten und rausballern. Damit kommen viele qualitätsgetriebene deutsche Staffing-Firmen gar nicht klar.
Genau, so ist das.
Für eure Firma, remote oder im Office?
Office.
Auch englische. Und was steht an erster Stelle? Qualität, Zeit oder Kosten in eurer?
Qualität.
Quality. Und second?
Quantität.
Das lassen wir mal so stehen. Und eure Kultur ist modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Ich würde sagen, sehr, sehr modern.
Sehr, sehr modern.
Ja, wir sind sehr modern.
Ah, okay. Und wie ist eure Kununu-Bewertung?
Habe es längst nicht geschaut. An sich überdurchschnittlich.
Überdurchschnittlich.
Ja, es war mal extrem hoch, dann mal niedriger, weil ich habe mich von einigen Leuten getrennt nach Corona,
ja,
weil es einfach nicht mehr ging damals in der Teamkonstellation. Aber ja, auch mein Job als Geschäftsführer, die Entscheidung zu treffen, aber es wird besser.
Gut. Was ist dein Lieblings-Recruitment-Spruch? Außer den einen, den du gerade schon verwendet hast.
It's
a numbers game.
Recruitment is a numbers game.
Gut, lass uns.
Nee, es geht weiter, ich habe die alle vergessen, aber an sich, nee.
Passt schon. Dann. Ist unsere Branche von der Entwicklung ein Baby, ein Kleinkind, Jugendlich, Erwachsen oder Rentner in Deutschland?
Eine dauerhafte Jugendliche, glaube ich. Ja, nee, wir sind noch jugendlich.
Ah, okay. Da geht noch einiges, sagst du.
Genau.
Und sind wir untereinander in der Branche kollegial, kompetitiv oder halsabschneiderisch unterwegs?
Wir sind extrem kompetitiv, ja, auf jeden Fall. Wir müssen deutlich mehr miteinander sprechen.
Bitte.
Weil wenn du die Leute nicht kennst, natürlich ist es rein halsabschneiden und kompetitiv. Aber nee, wenn man mit den Leuten spricht, in Networking-Events und oder in meiner eigenen an sich, es ist für uns alle besser, leichter, wenn wir mehr miteinander austauschen.
Und lernen.
Yep.
Ihr habt ja sehr lange gebraucht, ABSCO-Mitglied zu werden, aber seitdem was
ich hatte mein eigenes Netzwerk jahrelang.
Das ABSCO-Netzwerk ist besser. Und sind wir in der Branche rightly paid, underpaid oder overpaid?
Wir sind overpaid.
Okay.
So.
Spannend. Das war meine Schnellfragerunde. Als letzten Punkt darfst du eine Sache der Audience mitgeben, der Zuhörerschaft, die dir wichtig ist, die du hervorheben willst. Breites Spektrum, natürlich die Branche betreffend.
Ja, mit 20 Jahren, ich kann an sich viel über die Branche sprechen. Weiterhin ist für mich, sag mal, meine Traumbranche, ich habe es gefunden. Ich wünsche mir, dass viele unsere Branche entdecken.
Ja.
Und für alle, die das hören und sich überlegen, in die Personalbranche einzusteigen, egal wo, es ist learn by doing. So steige ein, ausprobieren. Wenn es nicht passt, mach was anderes. Aber die Branche wächst weiterhin sehr stark, auch in die Zeit, die wir momentan haben mit der Rezession. Es wird eine extrem spannende Branche bleiben, das für viele Leute in deren Leben, dass es einfach ein Gamechanger ist.
Genau, glaube ich auch, denn wir haben definitiv noch einiges für die Zukunft zu bieten. Und ich denke, da kommen noch ganz andere Entwicklungszyklen auf uns zu. Dürfen sich die Leute unter dem Stichwort Podcast mit dir vernetzen auf LinkedIn und in anderen
Social? Auf jeden Fall.
Sehr schön. Kommt gerne auf Dan zu, wenn ihr eine Frage habt. So, Dan, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Ja, sehr gern.
Bei Recruitment on the Road. Und hier noch die Aufforderung an die lieben Zuhörenden. Wenn es dir gefallen hat, verknüpf dich mit mir oder Dan. Folgt uns, hinterlasst uns eine Bewertung oder abonniere das Format. Es freut mich, wenn du in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge von Recruitment on the Road reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir viele Abschlüsse, ein gutes Geschäft. Servus. Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.